Ich habe ja heute auch, ich habe ja einen Jog an, ne? Ich hatte keine Wäsche mehr. Ich hatte heute keine Unterwäsche mehr, weil das alles beim Waschen ist. And that's all I wear.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass du jetzt hier nicht auch im Jog sitzt.
Soll ich machen, Markus? Aus Solidarität.
Aus Solidarität. Vielleicht muss man mal ganz kurz erklären. Ich sitze nämlich heute hier in Unterwäsche, also in Boxershorts, weil ich natürlich mal direkt hier vor der Aufnahme in ein Gewitter geraten bin und keine Gelegenheit mehr hatte, mich noch umzuziehen.
Ja, ohne Scheiß, jetzt werde ich, wahrscheinlich wird er irgendwie, wenn da ein Schweißfleck, dann ist er auf dem Stuhl, Mirko, dann weißt du, was los.
Und ihr tut mir sehr leid, dass ihr jetzt nicht gerade sehen könnt, was ich sehen kann, denn ich sehe einen hochroten Aufnahmeleiter und einen Podcast-Kollegen im Jogstrap.
Markus, ich mache das wegen dir, weil du auch keine Hose anhast.
Oh, du hast aber so ein paar blaue Flecke am Oberschenkel. Hat dich da jemand mal ganz fest angepackt?
Nein, das nennt man Arbeiten, mein Schatz. Auf der Bühne. Mit vollem Körpereinsatz. Und das sieht dann so aus, als ob ich geschlagen worden wäre. Aber
das ist euer nackter Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, dem einzigen Popkultur-Podcast ohne Würgereflex.
Mit Markus, unserem passionierten schönen Geist.
Und Sergej, unserem schillernden Showgirl.
Ja, so.
Hallöchen. Hi. Sergej, ich habe mal eine Frage für dich heute zu Beginn direkt. Sag mal, wie würdest du dich selber als Kind beschreiben? Also warst du ein schwules Kind?
Oh ja. Oh Gott, ja. Oh Gott.
Wie hat sich das denn geäußert?
Pass auf, also im Kindergarten war mein Lieblingsort die Verkleidungsecke. Ich finde, das sagt schon einiges. Und
aber das klingt eher nach einem künstlerischen Kind, oder hast du dich sehr gerne auch in, warst du gerne in Drag als Kind?
Ja, ich habe tatsächlich gerne auch so, also Mädelssachen nachgespielt auch, ja, mit den Mädels auch zusammen. Und ja, und auch Power Ranger, glaube ich, waren bei mir auch ziemlich weit oben und we all know what that means.
Süß. Ja. Ich habe, meine Oma hat ziemlich weit weg gewohnt, als ich klein war.
Okay.
Und das heißt, ich habe die nur so 2-3 Mal besucht im Jahr. Und immer, wenn ich dann hinkam, war das allererste, was ich gemacht habe, ich bin in die Wohnung reingerannt, bin in ihr Schlafzimmer gerannt und bin an ihre Schmuckschatulle.
Das habe ich auch gemacht,
ja. Und habe alles, was sie hier so besessen hat an Schmuck, an mich gelegt und bin dann die ersten paar Stunden bei meinen Großeltern immer erstmal komplett nur in Schmuck irgendwie durch die Gegend gehüpft. Ich weiß nicht, Freude und Belustigung, alle auf jeden Fall zu meiner eigenen Belustigung.
Ja, ich weiß genau, das habe ich aber auch gemacht, ja. Und so als Kind ist es irgendwie noch überhaupt kein Stress gewesen, fand ich. Also bei meinen Eltern zumindest war das als Kind noch, wurde es noch so ein bisschen belächelt und so. Das wurde dann irgendwie erst später dann irgendwie.
Ja, wie war es denn später bei dir? Jetzt mal direkt irgendwie zu Beginn heute die ganz harten Themen auf den Tisch gepackt. Wie war denn so deine Jugend irgendwie als schwuler Jugendlicher? Wie war dein Coming Out vielleicht auch?
Ja.
Wie hast du das so erlebt?
Also das Ding ist ja auch, also ich komme ja aus einem deutsch-russischen Haushalt und da sind die Sachen ja nochmal ein bisschen anders. Und ich weiß noch, als mein Papa so mit 12 sagt, also als ich 12 war, hat mein Papa zu mir gemeint so, am Mittagstisch, ohne irgendwas, vorher hat er gemeint so, wenn du so weitermachst, dann wirst du nur toleriert werden und nie akzeptiert und nie gemocht werden.
Puh.
Und ich dachte mir so, what the fuck? Ich wusste ungefähr, worum es geht, aber ich dachte mir so, und mein Vater hat das mit so einer ganz krassen Ruhe gesagt. Und das hat mich so verletzt irgendwie, weil ich das fand ich schlimmer, als wenn er mir eine gescheuert hätte oder sowas. Und das ist mir echt noch richtig krass in Erinnerung geblieben. Und dann später tatsächlich war es dann auch ein bisschen krass. Also ich bin auch mal kurz rausgeflogen von zu Hause, weil ich gesagt habe, dass ich bisexuell bin. Also
we all do that
at one point. Aber dann bin ich auch mal bei einer Freundin untergekommen, weil in unserer Familie gibt's sowas nicht. Das gibt's immer nur bei anderen, aber nicht bei uns. Und auch so mit 16 mal... Als ich dann mal zu einem Date nach München gefahren bin, ich komme aus so einer mittelgroßen Stadt in der Nähe von München, bin nach München mal gefahren für ein Date, da ist eiskalt auch meine Mutter hinterhergefahren und hab mich dann irgendwie zurückgeholt. Das fand ich,
Krass.
Ja. Aber ich glaube, dass jeder so eine Geschichte hat.
Ja, und natürlich habe ich dich das ja nicht ohne Grund gefragt, sondern weil wir uns heute unter anderem genau mit so einer Geschichte beschäftigen. Denn wir schauen uns heute mal das neue Buch, die Autobiografie von Olivia Jones an. Die heißt Ungeschminkt, mein schrilles Doppelleben. Mhm. Die ist jetzt gerade im April rausgekommen, also noch ganz aktuell und auch immer noch in der Spiegel-Bestsellerliste.
Genau.
Deswegen haben wir uns gedacht, das müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal genauer anschauen. Und natürlich beschreibt sie in ihrem Buch auch ihre Kindheit, ihre Jugend und solche Erfahrungen, wie du es gerade beschrieben hast, finden da natürlich irgendwie auch statt. Und ja, deswegen mal ganz kurz irgendwie auch von dir schon mal so ein bisschen Input, was du da so erlebt hast in dieser Richtung.
Ja.
Ja, Olivia Jones, die kennt ja, glaube ich, wahrscheinlich mittlerweile jeder. Die war.
Man hat bestimmt schon mal ein Bild von ihr gesehen.
Auf jeden Fall.
Auch wenn man sie jetzt nicht komplett kennt oder direkt kennt, man hat schon mal ein Image von ihr gesehen.
Die wurde natürlich ganz bekannt 2013, als sie im Dschungelcamp war. Da ist sie, glaube ich, Zweite geworden.
Die Camp Muddy.
Ja, hinter Joey Heindle. Und davor kannten sie auch schon einige, aber das war auf jeden Fall ihr großer Durchbruch.
Der Mainstream-Durchbruch, genau.
Genau, sie hat sich so hoch gearbeitet, natürlich in St. Pauli, also in Hamburg auf dem Kiez mit eigenen Bars und Kiez-Touren, also Sightseeing-Touren.
Das weiß ich vor allem jetzt, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, dass sie Kiez-Touren anbietet.
Können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Es gab ein großes Video, das die gemacht hat, einen Sketch, wo sie einen NPD-Parteitag gecrashed hat.
Oh Gott, das war so geil, Markus. Also ich, um ganz kurz nochmal zu erklären, irgendwie, es gibt auf YouTube immer noch dieses eine Video, wo Olivia Jones im Bund Deutscher Mädel-Outfit war und auf den NPD-Parteitag gegangen ist. Und das fand ich mega mutig, mega geil, diese Aktion. Und dafür feiere ich sie immer noch, weil das ist, glaube ich, auch schon locker 10 Jahre her?
Länger, das war noch vor dem Dschungelcamp, das war glaube ich so 2007, 2008. Das war auch einer so der ersten Momente, wo sie so einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde.
Und das fand ich so mutig und so gut, ein so gutes Zeichen.
Und da redet sie ja dann auch in ihrem Buch drüber, da werden wir nachher auch nochmal schauen, wie sie sich diesem Thema im Buch irgendwie so genähert hat. Und ob das Buch an der Stelle diesem echten Event gerecht wird, sage ich mal.
Du hast es ja gelesen, Markus, ne?
Genau, ich habe es gelesen.
Ich habe es gehört als Hörbuch.
Ah, okay.
Da können wir auch nochmal drüber sprechen.
Ja. Und und eigentlich seit 2013, seit sie im Dschungel war, ist sie in aller Munde und immer mal wieder auch durch politische Aktionen, also andere politische Aktionen als diesen NPD-Parteitag-Crash im Gespräch. Und natürlich einfach irgendwie so B-Promi in Deutschland, die natürlich so in durch die Trash- und Reality-Formate durchschlendert und alles so mitnimmt, was halt so geht.
Und dann gucken wir doch mal einfach, Markus, ob dieses Buch Kunst oder Kotze ist. Are you ready, darling?
Yes, I'm totally ready. Bevor wir jetzt sozusagen uns mit dem Buch beschäftigen, bevor du dieses Buch gelesen hast, was war so dein Bild von Olivia Jones? Wer war die für dich? Was hast du erwartet nach all dem, was wir schon über Olivia Jones wissen? Was hast du von dem Buch dann erwartet?
Okay, also Olivia Jones, ich habe die immer mal wieder auch so in so Zeitschriften gesehen, aber eher in so bunte Zeit, also so, weißt du, so die bunte oder Gala oder sowas habe ich die immer mal wieder gesehen. Und ich habe eben dieses eine Bild, wo sie in diesem Dschungel hockt mit schlechter Perücke und noch schlechterem Make-up. Das ist so mein Image, was ich von Olivia Jones kannte. Und ich weiß auch, dass sie irgendwie in Hamburg da Touristen über die Reeperbahn führt.
Also das heißt, du hast nicht so krass viel über sie gewusst jetzt vorher?
Ja, eher so optische Sachen, also dass sie halt riesengroß ist und halt sich irgendwie total krass anmalt und irgendwie schillernd ist. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, so eine große deutsche Travestie/Drag-Künstlerin macht jetzt so eine Biografie. Da habe ich mir gedacht, okay, da will ich es jetzt ein bisschen extremer haben. Da will ich es irgendwie dreckig haben. Da will ich die harten Anfänge und die schmutzigen Details, die man vielleicht nicht so sieht, ne, über dieses ganze Geschminkte drüber hinweg. Das habe ich mir vorgestellt.
Ja, ich mir auch tatsächlich. Und für mich ist irgendwie Olivia Jones nochmal so eigentlich, glaube ich, so die erste Drag Queen, die ich jemals irgendwo wahrgenommen habe.
Wahrscheinlich, mit Lilo Wanders.
Ja, genau. Also ist wahrscheinlich so im jugendlichen Alter und für mich nach wie vor eigentlich die Drag Queen, die Künstlerin Deutschlands, genau. Und mit dem Status, das ist natürlich irgendwie einiges und da habe ich tatsächlich jetzt auch von dem Buch einiges erwartet.
Ich auch.
Und jetzt müssen wir mal schauen, ob es das eingehalten hat. Fangen wir mal ganz von vorne an. Let's judge a book by its cover. Literally. Die Aufmachung. Wie findest du das Cover des Buches?
Also
erstmal, was sieht man da und wie findest du es?
Also das Cover, sie ist full on drag, sehr nah, Markus, sehr nah. Ich weiß nicht, ob ich mir in dem, oh Gott, no ageism, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu nah für die Schminke und auch, glaube ich, für das Alter. Ich hab's gesagt, ich weiß, es ist scheiße, aber ich hab's gesagt.
Aber ich find's ja, also du hast natürlich recht, man sieht natürlich ihre Fältchen und so, aber da ist ja eigentlich direkt auch wieder ein bisschen Mut dabei.
Es ist Mut.
So,
ne? Es ist sehr nah.
Bestimmt ist das bearbeitet, aber halt auch nicht restlos bearbeitet. Nee, und das finde ich ja eigentlich ganz gut.
Man sieht den Puder, siehst du noch drauf und sowas. Man sieht auch, wie du gesagt hast, die kleinen Fältchen und so. Es ist sehr, sehr nah, erschreckend nah.
Aber das verspricht ja natürlich auch was, weil das verspricht ja auch irgendwie, ich lasse euch mit diesem Buch ganz nah an mich ran. Und ich zeige euch mein wahres Gesicht.
Ganz genau.
Und zeige euch, wie ich bin. Und das ist natürlich irgendwie, finde ich, eine ziemlich große Versprechung, die ja, und, das Buch da aufmacht.
Und das Buch heißt ja auch Ungeschminkt. Wo ich mich auch gefragt habe, es ist ein bisschen misleading, weil sie ist full on drag und das Buch heißt Ungeschminkt. I don't get it.
Ja, stimmt. Da ist eigentlich so ein bisschen eine Bild-Textschere, würde ich mal sagen. Direkt
Mixsignals.com, weißt du?
Ja, und dann, wie ist dieses Buch aufgemacht? Also es ist irgendwie, das muss ich mal ganz zu Anfang sagen, ich finde es wahnsinnig unstrukturiert.
Echt?
Also ich war echt so ein bisschen verwirrt beim Lesen,
okay,
weil ich irgendwie bei einer Autobiografie auch erwartet hätte, dass sie so ein bisschen ja chronologisch vielleicht auch durchgeht durch ihr Leben. Sie hat es aber irgendwie so ein bisschen nach Themenblöcken geordnet. Aha. Und also von daher gibt's schon eine Struktur, aber diese Struktur hat halt zur Folge, dass sie immer wieder auch in den Jahren durcheinander hüpft. Also wir sind irgendwie im einen Kapitel irgendwie beim Dschungelcamp und dann im nächsten Kapitel geht es nochmal um ihr Privatleben und dann fängt sie dann in den 90ern nochmal an.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, fand ich beim Lesen total verwirrend und konnte ich auch irgendwie ganz schwer irgendwie einschätzen, wann nähern wir uns denn jetzt mal der Gegenwart, wann nähern wir uns dem Ende, weil es irgendwie im nächsten Kapitel immer sein konnte, dass sie nochmal zurückspringt. Und das fand ich irgendwie für so eine Autobiografie total verwirrend, muss ich sagen.
Okay.
Was ich auch ein bisschen komisch fand, die Kapitel wurden immer unterbrochen von wie soll ich es nennen, Poesiealbums-Einträgen.
Okay, ja, das hast du im Buch natürlich gesehen, ne? Also im Hörbuch kommt es nicht drin vor.
Ah, okay, ja, tatsächlich. Ja, ja. Ja, im Buch gab es nach jedem Kapitel eben einen Poesiealbums-Eintrag, wo ein guter Freund oder eine gute Freundin von Olivia, wie gesagt, wie so einen kleinen Poesiealbum-Eintrag über sie gemacht hat. Und zwar mussten die sich immer erstmal vorstellen, die mussten dann so Standardfragen beantworten, wie zum Beispiel,
Hast du was dabei? Ja, ich
bin Vanity Trash zum Beispiel, man kennt mich aus Olivias Showclub und dann halt so Fragen wie meine erste Begegnung mit Olivia, was ich an ihr schätze, dann auch noch, wofür ich sie feiere.
Okay, also es ist hart Eigenwerbung oder wie?
Ja, also die sollte jetzt natürlich da halt keine Kritik an Olivia geäußert werden, das ist irgendwie schon mal ganz klar.
Aha.
Und dann halt, ja, meine kurioseste Begegnung mit Olivia, wenn ich für einen Tag Olivia wäre.
Was schreiben die da so?
Sie sollen ihr natürlich auch immer sagen, was sie ihr wünschen und natürlich wünschen alle immer nur das Beste und Gesundheit und noch weiteren Erfolg und da halt einfach auch alle, die da irgendwie sich äußern, immer die gleichen Fragen gestellt bekommen, doppelt sich das natürlich auch wahnsinnig.
Also quasi so, ist meine beste Freundin und blablabla oder sowas oder wie, oder?
Genau. Und es ist halt irgendwie, es hat überhaupt gar keinen Mehrwert.
Okay.
Und es ist, ja, also es ist alle die gleichen Fragen, auch die gleichen oberflächlichen Fragen, eben die ich gerade irgendwie auch vorgelesen habe. Und das geht halt wirklich nicht wahnsinnig tief. Und es hat halt dieses kindliche Poesiealbums-Ding. Und das irgendwie erwarte ich nicht bei der Autobiografie einer Seasoned Queen, eines erwachsenen Menschen, die irgendwie schon so wahnsinnig viel erlebt hat.
Okay, aber sind da auch sonst noch Bilder irgendwie im Buch drin, oder?
Es gibt irgendwie noch auch bei jedem Kapitel, also über der Kapitelüberschrift irgendwie ein Foto von irgendwie so einem Plüschteppich, so und da haben einmal den Flocati aus ihrem Badezimmer irgendwie abfotografiert und das ist dann auch immer das gleiche Bild. Da hätte ich mir irgendwie auch so ein bisschen mehr gewünscht. Ich meine, so eine Drag Queen definiert sich ja auch so ein bisschen irgendwie über Looks und über Aussehen.
Ja, vor allem, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich sagte dir die ganze Zeit, dass sie selber so schrill, glitzernd und bunt ist. Ich habe das gezählt im Hörbuch. Sie sagt das ganz genau 58 Mal in diesen 5 Stunden. Sagt sie, wie schrill, wie bunt und wie glitzernd sie ist. Und ich habe mir gedacht, okay, I get it now, you know?
Das ging mir sogar, ich habe es nicht gehört, ich habe es ja nur gelesen, das ging mir beim Lesen aber auch so. Wenn ich noch einmal das Wort schrill irgendwo
dann
lese,
dann kotze ich ihr vor die Füße.
Am besten noch in Verbindung mit Vogel. Schriller Vogel. Sie ist ja so ein schriller Vogel.
Also, was ich mir gedacht habe, wenn du das schon sagen musst und so oft, Olivia, come on, you don't need that.
Und das ist leider auch nicht die einzige Wiederholung, die so passiert ist. Also es ist mir tatsächlich häufiger aufgefallen, dass sie irgendwie so, ja, einfach Inhalte doppelt erzählt hat. Also mehrfach wurde mir erzählt, was für einen tollen Kostüm von den man auch für wenig Geld in Hamburg besichtigen kann, sie doch hat.
Werbejingle, ding.
Ja. Und was da alles ausgestellt ist.
Ja, ja. Aber sie hat's ja auch nicht selbst geschrieben, ne? Sie hat's ja quasi schreiben lassen. Sie hat ja einen Ghostwriter.
Genau, die gute Frau heißt
Lena Obschinski.
Danke,
genau. Die Frau Obschinski. Und die war nämlich Bild-Chefredakteurin. Ich finde, das sagt alles, Markus.
Ach, wirklich?
Ich hab die mal gestalkt, ja.
Da kommt die Rechercheuse sehr gay raus. Danke, das wusste
voll,
ich
nicht. Genau, voll. Und das Ding ist, ich finde, das ganze Buch liest sich wie so ein Wikipedia-Eintrag gepaart mit irgendwie einem bunten Horoskop, weißt du?
Ja, und tatsächlich über dieses Horoskop hat auch am Ende nicht mal jemand drüber gelesen, weil es gibt auch einfach so wirklich unglückliche Formulierungen. Ich habe Tippfehler gefunden, das wirklich? Hast du natürlich in der Hörbuchfassung nicht gehört. Okay. Ich habe wirklich Tippfehler gefunden, wo ich mir echt so denke, Leute, hat denn da nicht nochmal irgendjemand aus der Bild, irgendein Bildpraktikant nochmal drüber gelesen wenigstens? Also so viel hätte es euch doch mal wert sein können.
Vor allem, ich habe mir halt auch gedacht, war überhaupt Olivia Jones damit involviert? Weil es klang alles so, als ob sie da nicht wirklich persönlich mit einbezogen gewesen wäre. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß auch nicht. Das wäre natürlich jetzt mal noch interessant zu erfahren, wie das entstanden ist, ob das irgendwie über Interviews entstanden ist und das dann einfach von der Ghostwriterin runtergeschrieben wurde. Ich weiß es nicht. Aber das hat dann eben auch zur Folge, dass es natürlich einfach jetzt erstmal nicht so wahnsinnig gut geschrieben ist, muss man sagen. Rein vom Stil her.
Und weißt du, was ich mir auch noch erwartet habe von Olivia? Dass es saukomisch ist, dass es super witzig ist. Und da müssen wir noch einmal kurz drüber reden, weil ich finde diesen Humor da drin, Markus. Also noch tiefer hätte sie die Fruits nicht hängen lassen können. Also die Jokes, weißt du?
Ja.
Also noch tiefer geht's nicht. Weißt du, dieses Ganze so, oh ja, ich bin hier eine Frau und eigentlich doch ein Mann. Weißt du, wo ich mir gedacht habe, Alter, come on. You can do better.
Und auch da wurden Witze teilweise mehrfach gemacht. Und gerade am Anfang gab es irgendwie in den ersten Kapiteln gab es irgendwie so Kommentare, die dann so aus dem Nichts kamen. Und ich war irgendwie so, hä, was habe ich da gelesen? Habe ich da gerade gelesen? Was war das? Und dann erst im Nachhinein festgestellt, das war gerade ein Witz. Das war gerade der Versuch eines Witzes. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil es so fehl am Platz war.
Na, ich finde halt auch diese Witze kommen halt auch so ein bisschen aus so einer anderen Generation. Ich finde, das hat so was Omahaftes irgendwie.
Ja, und es waren halt auch teilweise einfach wurden Situationen beschrieben, von denen ich mir vorstellen kann, dass die, als sie erlebt wurden, sicher witzig waren, aber ja, musste halt dabei gewesen sein.
Aber ich sag schon, dass es billig ist, Markus, und ich bin richtig billig eigentlich, weißt du? Und mir ist es schon zu blöd.
Ja, leider, ja, hat da viel nicht funktioniert, was den Humor angeht. Ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich irgendwie einmal wirklich laut gelacht habe, während ich es gelesen habe.
Aber das wollte ich von Olivia. Das habe ich irgendwie erwartet.
Ich habe mich eher gewundert, eine ganz kleine Sache noch. Vielleicht lag das auch an der Ghostwriterin, ich weiß es nicht. Das finde ich teilweise so ein bisschen careless mit dem Vokabular umgegangen wurde.
Was meinst du?
Also da wurde zum Beispiel an einer Stelle über jemanden gesprochen, der offenbar ein Transvestit, ich zitiere jetzt, gewesen ist oder ist. Und ich glaube aber durch den Kontext wurde klar, dass es da um eine Transgender-Person ging.
Oh.
Und wo ich mich so ein bisschen gefragt habe.
Bisschen ist, genauer, ne, mit der Definierung.
Und ja, sowas. Die Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, irgendwie, wo wir ja irgendwie versuchen, auf unsere Sprache zu achten und auf Begrifflichkeiten zu achten und das irgendwie so zu schärfen. Und ich habe jetzt gerade so in der aktuellen irgendwie Instagram-Bubble lange keine Transgender-Person mehr sich selbst einen Transvestit nennen gehört. Mhm. Und da war ich kurz so, es ist sicher nicht offensive gemeint. Ich meine, wir wissen alle, Olivia ist sicher irgendwie eine super open person und so weiter.
Total.
Aber da frage ich mich einfach, es ist ungenau. Es ist eben, ja, es ist irgendwie nicht, da ist nicht nochmal drüber geguckt geworden, da ist nicht mal nochmal nachgedacht worden im Nachhinein.
Ja.
Aber, Sergey, jetzt mal so zum Inhaltlichen des Buches, also wirklich zu dem Beschriebenen. Gab es denn Sachen, die dich irgendwie inhaltlich, die dich berührt haben oder die dich mitgerissen haben oder
ja,
so?
Ja, pass auf. Und zwar, wir haben ja gerade eben schon über dieses NPD-Parteitag-Dings gesprochen, wo diesen Clip auch, den man noch gucken kann. Und ich fand da die Backstory in dem Buch total interessant, ne? Weil sie hat ja auch beschrieben, dass sie, bevor dieses Event stattgefunden hat, dass sie total schlecht schlafen konnte und dass sie total Schiss hatte, dass sie auch auf diesen NPD-Parteitag nur mit Personenschutz gehen konnte und danach auch mit der Polizei wieder rauseskortiert werden musste. Und ich fand, das war ein total toller, ehrlicher Moment in dem Buch, wo ich mir gedacht habe, bitte mehr davon. Also, weißt du, vielleicht lag das auch daran, dass ich diese Message und diese Aktion so toll finde und die dann nochmal, und dann auch nochmal was lesen zu können, was quasi hinter die Kulissen gucken lässt. Weißt du, was ich meine? Und das fand ich echt gelungen an dem Buch.
Was ich tatsächlich auch gelungen fand, und das gehört auch zu diesem Themenbereich irgendwie Politik, wie sie sich da engagiert hat, war, wie sie nochmal beschrieben hat, als sie an der Bundespräsidentenwahl teilgenommen hat.
Ja.
Als Herr Steinmeier gewählt wurde.
Genau. Und dieses Foto mit Angie auch noch gibt, ne?
Genau, da war sie, hat sie irgendwie auch nochmal beschrieben, wie es ihr eben dagegen, dass sie da diese Bundespräsidentenwahl funktioniert ja so, dass die einzelnen Parteien, die sie im Bundestag vertreten sind, wählen dürfen, aber dass die auch noch weitere Wahlmänner und Wahlfrauen nominieren dürfen, einfach aus dem Volk, meistens eben auch aus der Kunst und so weiter, die eben auch mitwählen. Also das ist dann ja viel größer als nur der Bundestag. Und da wurde sie eben von den Grünen nominiert und durfte eben mitwählen und ist natürlich da in Full Drag hingekommen.
Natürlich.
Ist natürlich total aufgefallen. Und als sie das so beschrieben hat im Buch, da muss ich sagen, das war die einzige Stelle im Buch, die mich berührt hat. Und ich hatte sogar echt ein bisschen ein Tränchen im Auge.
Wirklich? Okay.
Weil ich mir echt so dachte, cool, also finde ich irgendwie auch, da in dem Fall jetzt auch von den Grünen, irgendwie ein cooles Zeichen, sie zu holen. Irgendwie diejenige, die in Deutschland in den letzten Jahren noch so stand, also als einzige oder als größte Vertreterin so stand für die LGBTQIA+ und Drag und Transvestit.
Transsexuell, da haben wir es schon.
Nee, ich wollte Travestie-Community sagen. Die als größte Vertreterin dafür steht.
Voll.
Das fand ich irgendwie echt toll. Das fand ich irgendwie auch nochmal schön beschrieben, um da irgendwie auch diesen Fortschritt nochmal zu sehen. Das hat mich tatsächlich sehr berührt in dem Moment.
Was ich aber auch noch sehr berührend fand, ist, als sie über ihre OPs gesprochen hat. Weil sie hat ja gesagt, sie hat sich ja selbst ein bisschen ihre Beine verkürzen lassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Markus, me as a proud bottom. Ich bin 1,90 groß. Ich habe mir schon so oft gedacht, wenn ich 1,85 wäre, 1,80 wäre, ohne Scheiß, ich würde so krass flachgelegt werden, weil ich oft das Gefühl habe, dass mit meinen 1,90, dass die ganzen aktiven Boys, die so 1,75 sind, oft Angst vor mir haben. Und da konnte ich total relaten, weil mit Olivia hat sich ja auch quasi 6 Zentimeter kleiner machen lassen, damit sie quasi wieder in die Norm passt. Und da muss ich sagen, relatable Content.
Ja, ich fand auf jeden Fall auch toll, dass sie damit so offen umgegangen ist, denn es war ja auch nicht die einzige OP, die sie gemacht hat. Sie hat ja wirklich auch noch ganz, ganz sehr, sehr viele Schönheits-OPs machen lassen.
Ja.
Und das fand ich irgendwie toll, dass sie damit irgendwie so offen umgegangen ist. Es gab irgendwie auch einen Teil, wo sie ganz offen auch über Therapie gesprochen hat und da sich auch sehr positiv dem gegenüber geäußert hat.
Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber seitdem ich die 30 überschritten habe, es vergeht kein Tag, wo ich auch drüber nachdenke, mir mal eventuell mal was machen zu lassen. You know what I mean?
Ja, ich würde es ja nie ausschließen, aber bei mir kommt das ja gerade noch nicht so in Frage.
Ja, ich sage auch ein ganz klares Jein zu der ganzen Thematik. Aber ich finde gut, dass sie es gemacht hat, weil dann ist es auch kein Shame für mich, das eventuell mal machen zu lassen.
Und ich fand es auch toll, dass sie hat so ein bisschen auch erzählt, wie sie irgendwie handwerklich da auch rangeht an das ganze Drag-Sein, also wie es wirklich einfach gemacht wird.
Wie sie ihren Penis reinschnürt,
das fand ich auch nochmal so ganz krass.
Hast du schon mal gemacht, Markus, hast du schon mal getackt?
Nee, habe ich noch nie gemacht. Vor allem, weil ich auch Angst habe. Sie hat beschrieben, dass sie ja tatsächlich, wahrscheinlich machen das viele Drag Queens, die Hoden tatsächlich in die Bauchhöhle reindrückt zum Tacken. Und ich muss sagen, da habe ich richtig Angst davor.
Echt?
Ich kenne auch diese Situation beim Sex, wenn das vielleicht mal passiert und die rutschen so gefährlich nahe in Richtung Bauchhöhle. Da habe ich richtig Schiss davor. Ich glaube, da habe ich so eine kleine Phobie. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Weißt du, wovor ich noch mehr Angst habe? Dass die sich verdrehen. Weißt
ja,
kennst du das? Und du musst, ist es schon mal passiert, dass sie die Eier verdreht haben?
Ich glaube noch nicht so richtig.
Furchtbar, du kannst echt stundenlang danach nicht mehr richtig gehen.
Muss man da nicht sogar zum Arzt und so?
Wenn es sich nicht mehr zurücktritt, ja, glaube ich schon.
Ah, ja. Ja, aber das war auf jeden Fall irgendwie sehr eindringlich, diese Beschreibung da.
Und no talking tatsächlich for us.
War sehr interessant. Was ich aber irgendwie, ja, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen mit den Kiez-Touren, dass wir das ja jetzt durch dieses Buch wissen, dass sie das macht.
Das Ding ist, Markus, nach der Hälfte des Buches dachte ich bin irgendwie in einem Reiseführer gelandet.
Ja.
Weil sie so viel Eigenwerbung für ihre Kiez-Touren macht, die bestimmt toll sind, aber das war schon sehr hart geplackt und echt so an der Schmerzgrenze, weil sie beschreibt ja auch jede einzelne Tour und auch ihren Fummelfundus und sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, wo finde ich den Link, um mir ein Ticket zu kaufen?
Genau, also ich habe eben auch nicht das Gefühl, dass sie das aus irgendeinem emotionalen Antrieb heraus uns erzählt.
Plugging. Shameless Plugging.
Ja, sonst, sie will uns irgendwie zeigen, dass es das gibt und am besten, ja, soll man danach irgendwie sein Ticket direkt nach Hamburg buchen.
Markus, das Schlimme ist, es funktioniert, ich habe Lust, mir das anzugucken. Es funktioniert, Olivia. Danke.
Ja, und das finde ich aber ein bisschen schade, weil das hätte sie eigentlich nicht nötig.
Nee.
Und genau dasselbe passiert eben leider
vielleicht auch. Vielleicht hat sie es nötig.
Ja, kommen jetzt nach Corona natürlich, wir haben es alle schwer, aber und dasselbe passiert eben leider auch ein bisschen bei den politischen Sachen, die wir schon angesprochen haben und auch bei ihrem sozialen Engagement, dass sie da so schildert, weil ja, es wird mir so präsentiert. Mm. Es wird mir nicht einfach nur beschrieben und ihr und irgendwie gesagt, wie es ihr damit geht, sondern ich habe so das Gefühl, sie muss uns jetzt mal richtig zeigen, was sie so geleistet hat in ihrem Leben.
Ja.
Und das ist irgendwie ein Ton in dieser Autobiografie,
der ist so unpersönlich. Ich finde das halt wahnsinnig faktisch.
Ja, und unangenehm.
Ja.
So, und ich hätte da irgendwie gerne mal mehr noch über ihr Innenleben gehört, mhm. über ihr Privatleben auch. Es kommt danach, nach gut 200 Seiten gibt es endlich mal ein Kapitel über ihr Privatleben. Und das wird dann auch schon in der Überschrift klar, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt Aha. kommt das Private. Und dann dachte ich schon so, oh, okay, ich war wirklich so, jetzt, da war ich echt nochmal, bin ich nochmal aufgewacht. Und dachte so, jetzt geht's ab. Und dann hat sie uns da leider auch wieder nur so ein bisschen Tratsch präsentiert, irgendwelche völligen unlustigen Anekdoten mit Kylie Minogue, wo sie ihren Antrag gemacht hat. Und ich mir so dachte, Honey, das ist doch nicht dein Privatleben. Das ist wieder eine lustige das ist ein Event Anekdote.
Gewesen, ja.
Ja, eben, die auch wieder nicht mal lustig war. Hat sie nochmal alte Wäsche gewaschen von ihrer Beziehung mit einem, ich glaube, man darf es wahrscheinlich nicht so sagen, denn im Buch ist es auch geschwärzt, by the way, mit einem bestimmten ehemaligen Berliner Politiker. So, und aber auch da ging das halt irgendwie nicht ins Detail. Und ich meine, klar, sie muss ja auch nicht ihr. Jetzt wollte ich gerade sagen, sie muss nicht ihr Innerstes nach außen kehren. Und dann denke ich mir, doch.
Ja, das also, will ich sehen.
Wenn
ja.
sie mir eine Autobiografie schreibt, dann muss sie ihr Innerstes nach außen kehren.
Was, sonst google ich sie einfach nur.
Genau. Und da kann ich wirklich hier in den Wikipedia-Eintrag lesen. Und den habe ich natürlich zum Beispiel auch nochmal gelesen in Vorbereitung auf diese Folge hier.
Und das ist das Buch, oder?
Ich hatte teilweise das Gefühl, dass es ähnliche Formulierungen waren.
Ja, ich weiß. Ja.
Und auch auf ihrer Homepage von ihrer Kiez-Touren-Seite.
Same, ne?
Ähnliche Formulierungen wie in diesem Buch. Hm. Also, wo ich mir so denke, nee, gib uns bitte mehr. Ich habe tatsächlich vor kurzem die Bill Kaulitz Autobiografie gelesen, Career Suicide.
Aha.
Die kam ja schon vor ein paar Monaten raus.
Wie war diese?
Die war auch nicht perfekt, aber gerade was das angeht, halt viel, viel besser.
Emotionaler meinst du, oder?
Viel emotionaler.
Okay.
Der hat halt wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert und Sachen auch aus der Kindheit erzählt, auch so ein bisschen auch echt dirty details und so.
Aber genau das will ich ja sehen. Weißt du, das hat mich nämlich auch so genervt, dieses Selbstbild von Olivia Jones, wie sie sich selbst präsentiert, so als perfekte Wohltäterin, die alles versteht und die alles kann. Das hat mich echt nach der Hälfte hart gelangweilt, weil ich mir gedacht habe, nee, Olivia, ich möchte sehen, wo es vielleicht mal nicht so geklappt hat, wo du vielleicht auch krass gezweifelt hast oder wo du irgendwie auch vielleicht gescheitert bist. Das wollte ich sehen und nicht diesen perfekten Lebenslauf.
Und das ging mir ganz genauso. Es gibt ein paar Momente, wie sie irgendwie von ihren Anfangszeiten in St. Pauli erzählt, wo sie wenig zu essen und wenig Geld hatte. Ja, und dann auch so, wo sie, um nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen, von ihrer Jugend und Kindheit erzählt, mit dem Vater, der ja irgendwie wohl in den Knast kam.
Das sind krasse Geschichten, aber ich finde, es ist so unemotional, dass ich mir denke, das klingt wie ausgedacht. Also ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber es klingt irgendwie hart ausgedacht.
Vor allem war das irgendwie, gerade diese Kindheit und Jugend, das kam natürlich am Anfang des Buches, das war mal irgendwie chronologisch gut strukturiert. Und da dachte ich so, okay, es berührt mich noch nicht so krass, aber da werden jetzt bestimmt die krassen, berührenden Sachen danach noch kommen im Buch. Und es kam halt nichts mehr, weil danach war es halt wirklich, wie du schon gesagt hast, nur noch Werbung. Und wahnsinniges Name-Dropping.
Oh Gott, ja.
Also wo sie nicht alles dabei war und wen sie nicht alles kennengelernt hat.
Alle Celebrities der letzten 20 Jahre. Wirklich alle. Und ich fand es halt auch ein bisschen krass, dass sie so eine angebliche, das ist jetzt meine Meinung, angebliche Freundschaft mit Daniel Kübelböck hatte, bevor er sich umgebracht hatte. Das finde ich halt richtig, richtig krass. Also irgendwie klingt das irgendwie so ein bisschen.
Es war so ein bisschen voyeuristisch. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie auch bei dem Thema, das ist natürlich irgendwie auch echt ein schwieriges
Thema. Sehr tragisch.
Ob es da nicht vielleicht auch irgendwie im Buch so ein bisschen mehr, ich meine, sie lässt gute, also sie redet ja nicht schlecht über ihn, aber irgendwie so ein bisschen mehr Vorsicht gebraucht hätte, mit diesem Thema umzugehen in diesem
Voll,
Buch.
Weil sie hat es einfach schamlos mitgenommen, finde ich. Weißt du, diese Beziehung, diese Freundschaft, die ist, glaube ich, nicht wahr.
Leider kam das so ein bisschen
so rüber. Ne?
Also
das Gleiche ist auch mit Willi Herren passiert. Ich hatte das Gefühl, die nimmt die jetzt auch nochmal mit, weißt du? So als Wohltäterin dastehen zu können.
Und das, ja, leider. Das
ist cringy, oder?
Leider hat das irgendwie echt keinen guten Eindruck hinterlassen bei mir. Also, ja, man kann, es ist, man kann damit irgendwie schlecht relaten. Und auch so, eben, weil es auch insgesamt einfach fast ein bisschen elitär ist, weil sie uns eben so präsentiert, wen sie kennt, was sie alles erreicht hat. Und vielleicht damit die Hildegard aus Castrop-Rauxel sich auch mal für 5 Minuten ein bisschen Fame fühlen kann.
Ganz genau, weil ich hatte auch das Gefühl, es ist kein Buch für eine Community oder für mich als Little Gay Boy, weißt du, was ich meine? Sondern irgendwie für die Mechthild aus Castrop-Rauxel.
Ja, die lustige Mutti erzählt auf dem Fernsehen, erzählt auch nochmal was von früher.
Genau.
Aber
das fand ich ein bisschen schade. Na klar, da liegt das Geld natürlich, aber ich hätte mir gedacht, hätte mir erhofft, dass sie vielleicht auch mehr für die Community einsteht, für die Community was repräsentiert. Und das war halt irgendwie nicht so.
Und da muss ich an der Stelle jetzt nochmal sagen, ich hatte ein sehr gutes Bild, als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen von ihr. Und ich habe auch immer noch ein gutes Bild von ihr.
Voll.
Um dieses gerade mal so ein bisschen die Kurve noch zu kriegen. Ich finde immer noch, dass sie irgendwie, glaube, sie hat wahnsinnig viel getan in Deutschland für die Community.
Für die Sichtbarkeit, ja.
Und sie ist wahnsinnig wichtig und sie ist, hat auch nicht umsonst so viele Leute um sich geschart, weil ich glaube, sie ist eine tolle Person, eine tolle Persönlichkeit. Aber
das ist halt so schade, dass dieses Buch das einfach nicht repräsentiert. Ja. Das finde ich halt extrem schade.
Und das ist die Problematik. Ja, da sind wir ja schon fast übergegangen in unsere abschließende Beurteilung.
Baby.
Sergej, Kunst ist, oder Kotze? Ist,
ja.
Wir müssen es einmal benennen, aber hau mal raus.
Pass auf, ich finde Olivia Jones als Person Kunst, weil sie hat wirklich viel getan für die Community, für die Sichtbarkeit oder auch für die Kunstform der Travestie/Drag. Ne? Aber ich finde, dieses Buch ist einfach wahnsinnig schlecht. Schlecht geschrieben. Es hat irgendwie null Repräsentation für mich als schwuler Mann mit einem Hang zur Dramatik. Und ja, ich finde es schade, weil sie hätte es nicht nötig gehabt.
Total. Ich muss mich natürlich da anschließen. Das ist leider echt misslungen. Also fetten Respekt an Olivia als Person, aber dieses Werk ist misslungen. Ich finde, das wirkt alles wie eine riesengroße Bewerbung, wie ein großes Bewerbungsschreiben. Ich weiß nicht wofür als nächste Bundespräsidentin, aber ich hatte wirklich bei dem Buch, also hätte ich das privat gelesen, hätte ich es nicht fertig gelesen. Ich habe mich da wirklich so ein bisschen durchquellen müssen.
Wirklich? Okay.
Und musste mich da echt so ein bisschen motivieren, weil ich mir so dachte, ich mach's für einen Podcast. Aber ich hatte wirklich schon echt, also spätestens nach 2/3 absolut keine Lust mehr. Es ist auch viel zu lang, viel zu lang. Am Ende wird nur noch gefaselt davon, dass sie vielleicht auch mal Päpstin werden könnte. Und also da hört es wirklich auf. Da weiß ich wirklich nicht, was da passiert ist. Es
geht so nirgendwo hin, ne? Irgendwie, ja.
Da muss ich wirklich leider sagen, um mal irgendwo hinzukommen, muss ich leider sagen, Kotze. Ja, tut mir leid. Also sie hat auch noch ein bisschen Glitzer in die Kotze reingestreut. Aber
hilft nichts, ne?
Nee.
Aber mich würde mal interessieren, Markus, was unsere Zuhörer davon denken.
Oh ja, mich auch.
Was haltet ihr von Olivia Jones oder von ihrem Buch Ungeschminkt, das kann man überall kaufen, glaube ich, ne? Oder auf das Hörbuch auf Audible.
Oder als E-Reader.
Als es gibt's Kindle.
Auf allen Kanälen.
Schreibt uns doch auf Kunst oder Kotze auf Instagram und lasst uns teilhaben an euren Gedanken.
Und ihr dürft uns natürlich auch gerne folgen auf Instagram oder auf Spotify oder wo ihr uns sonst gerne hört. Und nachdem wir uns da jetzt heute durchgeboxt haben, bleibt uns nur noch zu sagen,
wenn es euch mal wieder hochkommt,
einfach runterschlucken.